Nachtschatten Reloaded. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sonar, Safer Nightlife Berlin.
Hallo und willkommen zur Juli-Ausgabe vom Nachtschatten-Podcast. Heute reden wir über die synthetischen Opioide Fentanyl und Nitazin. Das sind hochpotente synthetische Opioide und in den kommenden 30 Minuten bekommt ihr einen Überblick zur Wirkung, den Risiken und natürlich den möglichen Safer-Use-Strategien. Bei letzteren gehen wir unter anderem auch auf die Anwendung und die Verfügbarkeit von Naloxon ein. Also bleibt unbedingt dran, um ja euer Konsumwissen vielleicht ein bisschen zu erweitern und dadurch dann auch das Nachtleben ein bisschen safer zu gestalten. Ich habe eben in der Anmoderation ja schon betont, dass wir heute über die synthetischen Opioide reden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich auch Augustine. August kennt ihr ja bereits schon, sie ist aus dem Sonar-Team und sie arbeitet auch bei Vista. Dort ist sie ebenfalls für 2 Drogenkonsumräume in Berlin sowie dem Truck-Checking Berlin zuständig. Zu Gast ist außerdem eine, ja, gar nicht so neue Stimme eigentlich, Dirk Schäffer. Er ist Fachreferent für Drogen- und Strafvollzug bei der Deutschen AIDS-Hilfe und setzt sich seit vielen Jahren für niederschwellige und humanitäre Maßnahmen für DrogengebraucherInnen ein. Dirk ist außerdem eine wichtige Schnittstelle zwischen, ja, Praxis, Politik und Selbsthilfe. Und außerdem, ich habe ja eben schon gesagt, eine ganz neue Stimme ist er nicht mehr. Außerdem war Dirk nämlich schon Gast bei uns in der Doppelfolge zum Thema Opiate. Wer möchte, der hört da sehr gerne nochmal rein. August, ich würde die erste Frage an dich geben. Warum ist denn dieses Thema gerade besonders in Berlin wieder relevant?
Hallo. Ja, also einerseits ist es in Berlin relevant, aber ich würde sogar sagen bundesweit, europaweit. Es ist medial gerade ein großes Thema. Es beschäftigt viele Konsumentinnen. Wir würden gerne so ein paar vielleicht Informationen über urbane Legenden geben. Wir haben jetzt in Bayern tatsächlich tragischerweise auch Todesfälle aufgrund von Nitazin verzeichnet. Von daher dachten wir, dass es wichtig ist, darüber mal zu sprechen. Genau.
Dirk, erstmal hallo an dich. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du zum Einstieg auch noch mal ganz kurz erklären, was sind denn überhaupt synthetische Opioide und warum haben wir uns heute eigentlich auf diese beiden jetzt beschränkt?
Also synthetische Opioide sind im Labor hergestellte Substanzen, die keinen Ursprung mehr in der Natur haben, wie zum Beispiel Kokain oder auch Heroin. Und das hat eine besondere Relevanz, weil sie A, sehr potent sind, also einfach wirklich gefährlich, das muss man so sagen, und weil es B, schon wenig Wissen dazu gibt oder viel Halbwissen, dass man Dinge ein bisschen vertauscht, die Situation mit Amerika immer vergleicht, auch so ein bisschen auch Mythen zu den Substanzen gibt und dass wir ein bisschen für Aufklärung sorgen wollen, sowohl für Mitarbeiterinnen im Hilfesystem, aber natürlich auch für Konsumentinnen selbst.
Jetzt hast du schon angesprochen, die urbanen Legenden, und vielleicht gehen wir damit so ein bisschen rein. Ich selbst wohne im Görlitzer Park, die treuen ZuhörerInnen wissen das schon, und jetzt könnte man davon sprechen, dass die Opioid-Krise aus Amerika hier auch angekommen ist. Du hast ja beim Vorgespräch gesagt, das ist gar nicht so. Wie ist denn da der Unterschied?
Genau, also man kann die Situation nicht miteinander vergleichen. In den Vereinigten Staaten geht es um, oder der Ausgangspunkt waren verschriebene Medikamente, also dass eine Arzneimittelfirma den Mythos in Umlauf gebracht hat, wir haben das erste Opioid als Medikament, was nicht abhängig macht. Das wurde im großen Rahmen verschrieben und das war eben ein synthetisches Opioid. Viele Menschen haben es eingenommen, Millionen aufgrund von Schmerzen nach Unfällen, Sportunfällen, Autounfällen und viel mehr und sind davon abhängig geworden, entgegen den Versprechen der Industrie. Und dann hat die amerikanische Regierung tatsächlich auch dann reagiert und hat viele dieser Praxen, die nichts anderes gemacht haben, als wie dieses Medikament zu verschreiben, im großen Rahmen hochdosiert geschlossen, mit dem Effekt, dass viele dieser Menschen, die abhängig waren, sich fortan auf dem Schwarzmarkt nach Alternativsubstanzen oder nach derselben Substanz umsehen mussten. Und somit sind ganz viele Menschen auch aus der weißen Mittelschicht auf Drogenszenen gelandet. Und das hat dann auch letztendlich zu der großen Empörung und der auch der sehr positiven Unterstützung durch die Gesellschaft geführt gegen diese Praktiken der pharmazeutischen Industrie. Das haben wir hier in Deutschland nicht. Hier werden die gleichen Medikamente sehr regelhaft verschrieben, also an jene, die sie brauchen. Natürlich kommt auch einiges auf den Schwarzmarkt. Aber hier geht es eher darum, dass wir vermehrt feststellen, es gibt Beimengungen dieser synthetischen Substanzen in andere Substanzen, dass Menschen das in der Regel nicht wissen, was es ganz besonders gefährlich macht. Und das unterscheidet die Situation meiner Ansicht nach schon sehr grundlegend.
Jetzt vielleicht noch eine kleine Erklärung, was eigentlich Fentanyl und Nitazene, von was reden wir denn da und wo ist vielleicht auch der Unterschied? Also ich finde, Fentanyl hat man schon mal gehört, das ist jetzt auch, ich meine, da gibt es ja, ich glaube, auch diese ganz bekannte Serie und Nitazene war mir jetzt auch nicht bekannt, vielleicht kannst du ein paar erklärende Worte dazu noch geben.
Also Nitazene sind auch synthetische Opioide. Sie haben erstmal in ihrer Struktur, so wie sie gemacht sind, nicht so viel mit Fentanyl zu tun. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Nitazenen wie Isonitazene oder Metonitazene. Dabei handelt es sich um ein Medikament, was eigentlich für die Humanmedizin gemacht worden ist, aber nie zugelassen worden ist in den 50er Jahren, weil man sehr schnell gemerkt hat, es ist so potent, dass man es in der Medizin nicht wirklich gut dosieren kann und dass es einfach gefährlich wird. Und deshalb ist die Substanz nie auf den Markt gekommen und ist erst in den letzten Jahren ich sag mal, im Rahmen dieses Themas synthetische Opioide wieder aufgekommen, dass man nämlich hier und da gemerkt hat, Heroin und auch andere Substanzen wie Benzodiazepine, also Beruhigungsmittel, wurden mit Nitazenen versetzt. Aber es ist kein Medikament, was irgendwo auf dem Markt ist oder irgendwo erhältlich ist. Es kann nur vom illegalen Markt, also vom Schwarzmarkt auch kommen. Also illegal produziert worden sein, weil es gibt kein legal produziertes Nitazen. Das ist der große Unterschied zu Fentanyl, dass es natürlich auch als wichtiges Medikament in der Schmerzbehandlung gibt, einen hohen Stellenwert hat und einfach auch wichtig ist.
Mhm. August, jetzt sag mir doch mal, beziehungsweise wie präsent ist es denn im Partykontext aktuell, beziehungsweise warum konsumieren Menschen das überhaupt? Das ist ja jetzt auch ein Downer, ich glaube im Partykontext daher vielleicht gar nicht so relevant, oder?
Na, wie Dirk ja eben auch beschrieben hatte, gibt es ja durchaus jetzt Aufkommen, dass Nitazene mit Benzodiazepin versetzt sind und das ist ja durchaus auch also ein Downer, was man vielleicht zum Runterkommen einsetzt nach einer langen Partynacht oder Benzos auch, ne, wenn jetzt Leute zum Beispiel, also ich will das gar nicht bewerben, aber durchaus auch bei einem psychedelischen Trip haben das durchaus auch Leute dabei, um sozusagen einen Bad Trip, würde ich sagen, auch abzubrechen mit einem Benzodiazepin. Deswegen macht es durchaus auch Sinn, darüber einfach zu sprechen. Aktuell haben wir bisher kein Fentanyl in einer Substanz gefunden oder jetzt Drug Checking Berlin. Und wir hatten aber auch schon ein oder zwei Proben mit einem Nitazen drin. Genau, deswegen macht es immer Sinn, auch Drug-Checking-Angebote zu nutzen.
Dirk, ich arbeite selbst im Club-Kontext und da gab es vor allem letztes Jahr irgendwie so eine Panik aufgrund einer urbanen Legende. Selbst unsere türstehenden Personen hatten Angst vor Taschenkontrollen, weil sie gedacht haben, vielleicht kann ich ein Pflaster packen und dann bin ich überdosiert. Und vielleicht kannst du erstmal zu diesen urbanen Legenden was sagen und dann vielleicht auch zur Verbreitung. Wie nimmst du das wahr? Wird es mehr?
Genau, also man kann sagen, dass es nicht so einfach ist, sich mit diesen Substanzen überzudosieren. Also wenn man, ich sag mal, ein Pflaster anfasst oder man kommt irgendwie in Kontakt mit der Substanz, also auf der Haut, dann ist die Gefahr einer Überdosis, wie mir Mediziner gesagt haben, sehr, sehr gering bis nicht vorhanden. Das ist so einfach nicht möglich, das über die Haut so zu übertragen. Deshalb sind erstmal auch Personen, die im Tisch der Security sind, finde ich, nicht gefährdet. Was man sagen muss zur Relevanz, Augustin hat es ja gesagt, dass wir ein stärkeres Aufkommen sehen in unterschiedlichen Kontexten. Wir haben, also oder ich habe ja so ein bisschen den Fokus auch nicht nur aufs Party-Setting, sondern auf Menschen, die Opiate, also Heroin und andere Substanzen konsumieren. Und da sehen wir schon in einigen Städten, also in Bremen zum Beispiel, in Frankfurt, in Hannover, dass viele Proben, die getestet worden sind, positiv getestet worden sind und es auch Überdosierungen gegeben hat aufgrund des Konsums, wo aber die Konsumentinnen überhaupt nicht wussten, dass in ihrer Substanz, die sie gekauft haben, eine weitere gefährliche Substanz wie Nitazene oder Fentanyl beigemengt ist. Und darum geht's auch im Kern, das haben wir ja vorhin gesagt, einmal eine Awareness zu schaffen in allen Kontexten, wo es auftreten kann, und auf der anderen Seite für möglichst klare Informationen zu sorgen, was Risiken sind, was aber auch nicht und was man tun kann, um sich zu schützen.
Genau, und ganz klar kann man noch mal sagen, dass Wissen über wie verbreitet ist es, würden wir nur darüber bekommen, wenn Leute die Möglichkeit haben, halt ihre Substanzen zu testen. Und das haben wir noch lange nicht in allen Bundesländern geschafft. In Berlin haben wir ja auch nach wie vor noch wenig Kapazitäten für den Bedarf. Von daher, da gibt's auf jeden Fall noch, würde ich sagen, bundesweit großen Nachholbedarf.
Wenn ja jetzt so ein bisschen auch das primäre Ziel ist, darüber aufzuklären, welche Substanzen vielleicht besonders gefährdet sind, auch dass sie gemischt werden könnten, wo ist es denn am wahrscheinlichsten, Dirk? Also ich habe jetzt gerade gehört, Benzos ist schon, also Downer mit Downer oder im Speed werde ich es wahrscheinlich nicht finden.
Genau, also Downer mit Downer macht Sinn, finde ich. Also Downer zu verstärken auch mit einem synthetischen Opioid. Was meiner Ansicht nach wenig Sinn macht, ist also schnelle Sachen wie Kokain oder Amphetamine damit zu versetzen. Es gab ja im letzten Jahr schon Vorfälle auch in Berliner Clubs, wo Menschen das Bewusstsein verloren haben nach dem Konsum mutmaßlich von Amphetamin. Und es war eben schnell die Frage, sind da synthetische Opioide beteiligt, die der Substanz beigemengt worden sind? Das waren sie letztendlich nicht. Man muss einschränkend vielleicht sagen, nur weil ich oder vielleicht wir glauben, das macht jetzt nicht wirklich Sinn, schnelle Substanzen mit langsam zu messen, dass das zu mixen, dass das niemand macht. Es ist illegal, es ist ein Schwarzmarkt, es ist ein großes Probierfeld, wo Menschen neue Dinge ausprobieren, um zu schauen, sind, finde ich, dafür eine Käufergruppe, sind Menschen affin dafür, macht es Sinn? Und deshalb glaube ich, ist es gut, Kenntnisse dazu zu haben und wann immer sich die Möglichkeit bietet, Maßnahmen der Risikominderung zu ergreifen, ganz unterschiedliche.
Genau, und letztlich geht es vielleicht auch gar nicht um eine bewusste Mischung, sondern auch um, wenn es auf dem Markt ist, um Lieferketten und um sozusagen nicht TÜV-geprüfte Verpackungsvorgänge, wo das durchaus mal ein bisschen auftaucht. Und was Dirk ja auch schon gesagt hatte, also Nitazene sind deutlich potenter als Fentanyle. Das heißt aber auch, dass weniger ausreicht, um eine Wirkung zu erzielen. Also wir sprechen ja wirklich von so einer Salzkornmenge. Genau, und das, wenn das irgendwo beigemischt wird, ist es natürlich nochmal, also hat es einfach andere Effekte.
Dann wollen wir doch jetzt vielleicht ganz grundsätzlich über die Effekte reden, beziehungsweise auch die Wirkung. Dirk, fang du doch gerne mal an und Augustine kann dir ergänzen.
Die Wirkung von synthetischen Opioiden lässt sich schon ganz grundsätzlich mit der Wirkung von anderen Opioiden und auch langsamen oder Downern vergleichen. Also es ist schmerzlindernd, also hat eine analgetische Wirkung. Es beruhigt insgesamt, es verringert den Blutdruck, es ist auch schlaffördernd, muss man sagen, aber es hat auch deutlich negative Wirkungen, dass die Herzfrequenz deutlich absinkt und man selbst, und so entstehen ja auch Überdosierungen, man selbst die Grenze von erwünschter zu unerwünschter Wirkung selbst nicht mehr spürt und selbst in dem Fall auch nicht mehr handeln kann, also den Übergang von erwünschter Sedierung zum Atemstillstand ist selbst nicht mehr zu beeinflussen. Und das ist so ein bisschen das Wirkspektrum. Es kann auch euphorisierend wirken. Es kommt ein bisschen auf die Dosis an auch. Und aber das ist so im Großen und Ganzen vielleicht, was für Wirkungen hervorgerufen werden.
Augustine, wenn du da jetzt nichts mehr groß zu ergänzen hast, lass uns doch noch ein bisschen tiefer über die Nebenwirkungen, also verminderter Herzschlag, also was gibt es da noch? Also was sind noch die Nebenwirkungen? Ich meine, das wahrscheinlich Risikoprofil, was wir bei allen Downern finden.
Genau, und was auch in anderen Folgen schon auf jeden Fall lohnt sich immer reinzuhören, auch in andere Folgen, was wir da schon besprochen hatten. Genau, Atemdepression, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Blutdruckabfall, langsamer Herzschlag. Und prinzipiell lässt sich auch immer sagen, Mischkonsum mit anderen Downern, also anderen Benzos, Alkohol, sollte auf jeden Fall vermieden werden. Und auch der Mischkonsum von Uppern und Downer ist natürlich insofern auch schwierig, weil der Downer-Rausch natürlich auch erstmal die aktivierende Substanz beeinflusst und abmindert. Das heißt, geht quasi der Downer-Konsum raus. Tritt dann gegebenenfalls die volle Wirkung der anderen Substanz in Kraft.
Jetzt wollen wir natürlich all diese Nebenwirkungen, dass die möglichst nicht passieren. Was kann ich denn, welche Safer-Use-Regeln gibt es denn da zu beachten, Dirk? Weil du hast ja auch gerade gesagt, es gibt ja auch Leute, die das einfach aus medizinischen Gründen nehmen.
Genau, also man kann, ich würde mal sagen, 3-4 Grundregeln beachten, dass ich nicht alleine konsumiere, dass ich schaue, wenn es mir schlecht geht, dass mir irgendwer helfen kann. Ich kann grundsätzlich auf Mischkonsum verzichten, was das Risiko deutlich erhöht und auch unkalkulierbar macht. Ich kann insbesondere bei sehr potenten Substanzen, ich sag mal, Dosis-Splitting betreiben, also mit einer geringeren Dosis beginnen und erstmal die Wirkung abwarten, weil nachlegen kann man immer noch. Und das andere ist sicherlich, man kann Naloxon dabei haben. Naloxon ist ein Nasenspray, ein Antidot, also ein Gegenspieler von Opioiden. Und das funktioniert aber natürlich nur, wenn man jemanden dabei hat, deshalb nicht alleine konsumieren, der einem das verabreichen kann. Und das sorgt halt dafür, dass bei einer tiefen Sedierung oder gar bei einem Atemstillstand die Atmung wieder einsetzt und so der Todesfall vermieden wird. Das wären vielleicht also Dinge, die man ganz alleine selbst machen kann. Und dann haben wir ja gerade noch über Drug-Checking und auch Schnelltests gesprochen. Dazu kommen wir ja vielleicht gleich noch.
Ich habe noch eine Frage zu Naloxon. Auch Andrea hatte das damals in den anderen Folgen bereits erwähnt. Kann ich das einfach rezeptfrei in der Apotheke kaufen?
Also noch nicht. Es gibt gerade ganz viele Veränderungen, die anstehen. Wir befinden uns gerade an so einer Grenze. Noch ist das nicht so. Ich muss es mir vom Arzt verschreiben lassen. Und noch ist es nur verfügbar, wenn ich selbst sage, ich bin Drogenkonsumentin oder Drogenkonsument, dann bekomme ich das. Andere Personen können es noch nicht kriegen, aber ich würde mal denken, ab September, Oktober wird sich das grundlegend verändern, dass deutlich mehr Menschen einen Zugang dazu haben, auch Nicht-Konsumenten, Mitarbeiterinnen, Security-Leute, Mitarbeiterinnen aus Einrichtungen, auch die Polizei zum Beispiel. Und dann wird es deutlich einfacher. Aber man kriegt es auf Rezept schon jetzt, wenn man selbst konsumiert.
Ich habe jetzt noch ein paar Nachfragen. Hat auch mit der Wirkung zu tun. Wann kann man sagen, ich merke nichts oder ich merke...
Na, das Problem so ein bisschen bei den Nitazenen ist vor allen Dingen, dass es wenig Wissen dazu gibt. Dadurch, dass es viele Derivate sind, dadurch, dass es... bis wenig Wissen über die Substanzen, über die Wirkmechanismen gibt, würde ich sagen, ist das tatsächlich was, wo ich mich nicht auf die Hinweise von anderen verlassen würde. Und da muss man unbedingt an sich antesten. Bei Nitazen ist es aber so schwierig, dass man es eigentlich fast gar nicht dosieren kann.
Ja, ich habe mich nur gerade gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Rolle einer Awareness-Mitarbeitenden bin oder ich würde gerne erste Hilfe leisten, um das möglichst kompetent zu tun, würde ich so Sachen fragen wie, wann hat denn der letzte Konsum stattgefunden oder sowas, ne? Vielleicht. Deshalb frage ich das Nasenspray, wie viel mache ich da rein, eine ganze Packung? Also.
Genau, das ist vielleicht relativ einfach. Also es ist ja so, dass Opioide langwirksame Substanzen sind, die zumindest über mehrere Stunden wirken. Ob sie jetzt dann 4 oder 5 oder 6 oder 8 wirken, ist dann nochmal, finde ich, ein bisschen zweitrangig. Deshalb ist der Einsatz zum Beispiel eines Nasensprays, wenn ich sehe, es gibt eine wirklich massive Sedierung, derjenige ist nicht mehr oder diejenige nicht mehr ansprechbar oder ist gar bewusstlos, ist der Einsatz von Naloxon immer richtig. Weil, wenn es A, nicht opioidbedingt ist oder B, derjenige einen Alkoholrausch hat, passiert schlicht nichts. Also nichts Schlimmes. Es kann nie was Schlimmes passieren beim Einsatz von Naloxon. Das ist vielleicht so eine Kernformel, sag ich mal. Also im Zweifelsfall immer Naloxon anwenden. Es können keine negativen Wirkungen auftreten.
Das ist doch schon mal eine sehr, sehr wichtige Information. August, vielleicht lass uns doch noch über die Schnelltests reden. Welche Möglichkeiten gibt es denn erstmal?
Damit haben wir tatsächlich, würde ich sagen, im bestimmten Settings schon ganz gute Erfahrungen durch ein Bundesmodellprojekt machen können, was wir in einigen bundesweiten Drogenkonsumräumen anwenden durften. Das heißt, genau, das ist quasi etwas, was, glaube ich, Konsumentinnen durchaus probieren könnten, aber etwas, also auf jeden Fall Sachen beachten müssen. Und ich glaube, das kann Dirk nämlich total gut erklären und erzählen.
Genau. Ich hoffe, dass ich es gut erklären kann. Also Schnelltests sind grundsätzlich einfach anzuwenden. Sie sind legal und haben aber auch Einschränkungen. Also sie können anzeigen, ist in meiner Substanz, also zum Beispiel in meinem Heroin oder auch in meinem Benzodiazepin, ist dort Fentanyl oder Nitazen enthalten. Es kann aber keine Aussage treffen, wie viel ist darin und genau um welches Derivat handelt es sich ganz genau, sondern es sagt nur ja oder nein. Das ist aber schon mal was, weil wir im Moment, wie Augustine ja gesagt hat, außer in Berlin eigentlich noch überhaupt keine Möglichkeiten haben, irgendwas zu untersuchen, bis auf das Drug-Checking-Projekt dort. Und deshalb, glaube ich, muss man immer sehen, nutzen wir das, was wir haben, was jetzt nicht alles erreicht, was wir uns wünschen würden, aber es gibt vielleicht die wichtigste Auskunft für Konsumentinnen und zwar vor dem Konsum, sehr schnell und sehr einfach, ist meine Substanz mit einer lebensbedrohlichen Substanz gestreckt oder beigemengt, ist sie beigemengt. Was man noch einschränkend sagen muss, ist, man bekommt nur ein sauberes Ergebnis, wenn es tatsächlich ein Opioid ist. Es darf kein Amphetamin beigemengt sein. Es muss, das muss klar sein, sonst gibt es das Risiko von falsch positiven Tests. Und was ich nochmal als Botschaft wichtig finde, ich würde Mitarbeiterinnen, aber auch Konsumentinnen immer dazu anregen, es möglichst richtig anzuwenden, aber es überhaupt anzuwenden. Es ist das Einzige, was wir haben im Moment. Und es wäre meiner Ansicht nach nicht klug, uns, ich sag mal, diese Chance durch die Lappen gehen zu lassen, nur weil uns das Ergebnis nicht alles aussagt, was wir uns wünschen würden.
Genau, und nicht nur Opioide, sondern vor allem auch Benzodiazepine, die ja gerne zum Downer-Konsum genommen werden. Genau, und wie Dirk auch sagte, es gibt keine Angabe, wie viel da drin ist. Also sozusagen, das ist wirklich eine Einschränkung, aber es ist besser als nichts. Also weil es gibt ja Drug-Checking in Berlin, auch in Rostock, Thüringen und hoffentlich ziehen einfach weitere Bundesländer nach.
Was, wenn ich noch eins ergänzen darf, was mir nochmal wichtig ist zu sagen, das, was wir überhaupt wissen an Beimengungen, was bekannt geworden ist, in Bremen, in Hannover, aber auch in Frankfurt, ist auf der Grundlage dieser Schnelltests, das Wissen haben wir überhaupt erlangt. Wir befinden uns ja so ein bisschen, ich würde fast sagen, im Blindflug, weil wir schlicht nicht wissen, was ist in den Substanzen. Und diese einfache, preiswerte Möglichkeit, Opioide und Benzodiazepine zu untersuchen auf Beimengung von synthetischen Opioiden, bringt uns ein Stückchen mehr Sicherheit. Und ich würde immer sagen, das zu tun, weil wir haben nichts anderes im Moment flächendeckend zur Verfügung. Und das wäre nochmal wichtig für mich.
Ja, vielen Dank, dass du das noch mit uns geteilt hast, diesen Gedanken, lieber Dirk. Und vielen Dank auch für deinen ganzen Input zum Thema. Ich denke sowieso, du bist vielleicht auch nicht das letzte Mal zu Gast in diesem Podcast. Aktuell arbeitest du ja auch noch an einem sehr spannenden Kommunikationskonzept, ist es, ne? SOPA heißt es. Und für was genau das gedacht ist und ja, wann es zur Anwendung kommt, darüber sprechen wir dann vielleicht mal in der Zukunft. An dieser Stelle war es das jetzt aber erstmal von uns. Wenn dir diese Folge bzw. wenn euch da draußen diese Folge gefallen hat und ihr vielleicht auch tiefer in dieses Thema einsteigen wollt, checkt auf jeden Fall auch die anderen Folgen und folgt uns, damit ihr dann zukünftig keine Folge mehr verpasst. Wir freuen uns auch immer über Mails, Liebesbriefe, Lob, Anregungen, gern an podcast@safer-nightlife.berlin oder geht vielleicht auch direkt auf safer-nightlife.berlin. Dort findet ihr nämlich nicht nur unsere ganzen Podcast-Folgen, ihr findet auch jede Menge Infos zu Beratungsangeboten, zu Workshops, alles rund um Safer Use und Gesundheit im Nachtleben. Ist auch ganz egal, ob ihr jetzt in Clubs arbeitet, ob ihr ja ein Festival organisiert oder einfach nur regelmäßig feiern geht. Das Team von Sonar, das bietet wirklich Schulungen, Awareness-Formate, individuelle Beratungen, ganz kostenlos, anonym, sehr niederschwellig, ist wirklich auch für alle Interessierten etwas dabei. Und wenn ihr wissen möchtet vielleicht oder wenn ihr, weiß ich nicht, Clubbetreibende seid, wie ihr euer Team safer aufstellen könnt, dann habt ihr da auch die Möglichkeit, euch beraten zu lassen. Sonar steht euch auf jeden Fall mit einem sehr vielfältigen Angebot zur Seite. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschalten möchtet. Safer Use ist ja Self-Care. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, in der nächsten Folge.